Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Ich heiße Anke Triller und arbeite als Koordinatorin des Frauengeschichtsprojektes Frauenorte Sachsen-Anhalt. Dieses Mal führt mich mein Weg in den Harz, einer unserer landschaftlich reichvollsten Regionen in Sachsen-Anhalt. Mein Ziel ist heute Neinstedt, ein Ortsteil der Stadt Thal im Landkreis Harz. Und dort existiert seit über 170 Jahren eine Stiftung, die sich als sozialdiakonischer Dienstleister versteht. In früheren Zeiten ist diese Stiftung als Neinstädter Anstalten benannt und bekannt gewesen. Zustande kommen ist untrennbar verbunden mit zwei Frauen, die im 19. Jahrhundert gelebt und gewirkt haben. Es geht bei unseren beiden Neinstädter Frauenorten zum einen um die Johanne Philippine Natusius. Sie ist also eine Tochter des Althaltenslebener Fabrikantenehepaars Luise und Johann Gottlob Natusius, sowie ihre ca. 10 Jahre ältere Schwägerin, die Marie von Natusius, eine geborene Schäle, die mit Johannes Bruder Philipp verheiratet war. Beiden Frauen ist seit dem 15. Oktober 2003 jeweils einer unserer Frauenorte gewidmet. Ich bezeichne die beiden Neinstädter Frauenorte auch wie so manch anderen als lebendige Frauenorte, weil ich schön finde, dass sozusagen das, was an Gründungsideen da ist, bis in die Gegenwart gelebt wird. Deshalb lebendiger Frauenort.
In der Tat.
Ja. Und bei meinen Besuchern an den jeweiligen Frauenorten in ganz Sachsen-Anhalt, wir haben ja mittlerweile 52 Frauenorte in Sachsen-Anhalt, habe ich gemerkt, dass unheimlich viel Expertise vorherrscht bei den einzelnen Frauenorten, bei den Institutionen, die zum Teil Träger dieses Frauenortes sind. Und da sage ich immer, was muss ich das alles erzählen? Es gibt da Menschen, die da das also erstens definitiv besser wissen und auch sehr gut erzählen können. Und deshalb freue ich mich, dass Nathalie Geitsch, muss ich mal schauen, damit ich sie auch richtig vorstelle. Sie ist Diakonin und Älteste der Diakonischen Gemeinschaft von Brüder und Schwestern im Lindenhof Neustädt.
So ist es,
genau. Ja. Als Gesprächspartnerin gewinnen konnte und Sie mit meiner ersten Frage gleich mal konfrontiere, dass Sie uns vielleicht aus Ihrer Sicht mal die beiden Frauen, die Johanna und die Marie Natusius, kurz vorstellt, wie Sie es als Frau von heute vielleicht darstellen würden.
Wie ich es heute darstellen würde? Das ist eine gute Frage. Ich freue mich natürlich erstmal, dass wir hier auf dem Lindenhof sitzen, mit dem ja alles begann, wenn wir so wollen. Neinstedt, dieses wunderschöne Land, das erste Mal im 16. Jahrhundert, der Hof benannt. Und natürlich, wie Sie schon sagten, wunderschöne Gegend, unter den Romantikern sehr, sehr beliebt. Was man dann in verschiedenen Filmproduktionen auch immer wieder merkt, wenn dann so romantische Verklärungen von dem Bodetal vorkommen, über den Hexentanzplatz, die Teufelsmauer bis nach Quedlinburg zu den wunderschönen Krönungsorten Deutschlands, wenn wir so wollen, und natürlich der Stiftskirche der Romanik. Ganz im Sinne von Marie Natusius, geborene Schäle, Sie haben schon gesagt, die jüngste Tochter von 5 Kindern, der Vater war Pfarrer, also ein sehr gebildeter Haushalt. Sie selbst, würde ich sagen, sehr innovativ und sehr modern unterwegs, für mich gesehen, denn obwohl sie selbst keine Schulbildung genießen dürfte, es war nicht vorgesehen, war sie so clever bei ihren Brüdern im Unterricht, im Hausunterricht immer mitzusitzen und hatte dann dort schon durchaus Nuancen, Geschichten selber zu schreiben, Theatervorstellungen zu schreiben, bei dem Vater ein bisschen Gitarre zu lernen und eben auch zu malen und sich für die Natur zu interessieren, die dann relativ frühzeitig auch ihren Mann kennenlernte, Philipp von Natusius, den sie dann später auch ehelichte, aber dazu kommen wir dann, und dann eben dieses Werk, den Lindenhof hier begann, 1850. Und daneben die jüngste Schwester vom besagten Philipp von Natusius, also Johanne Natusius, die später dann die Elisabeth-Stiftung begründete, mit der Hilfe von Philipp Natusius und dem Bruder Martin von Natusius. Und wenn wir das mal so auseinanderhalten, könnte man so sagen, Marie Natusius, die nur Natusius heißt, weil der Adelstitel nach ihrem Tod erst in der Familie übergeben wurde, auch eine spannende Frage, war eine Frau, die sehr, sehr kinderlieb war. Sie hatten selbst 4 Kinder, ein Kind starb, was eine tragische Geschichte war dann auch für Marie Natusius, begründete eben das Knabenrettungshaus, also die Sorge um in Anführungsstrichen verwahrloste Kinder, heute würde man sagen sozial- oder milieugeschädigte Kinder und Jugendliche. Und Johanne Nathusius, die selbst eine Behinderung hatte durch verschiedene Erkrankungen, gründete eben die Behindertenarbeit oder damals, zu der damaligen Zeit hieß es eben die Kretinen, Blödsinnigen und Schwachsinnigen Arbeit. Auch spannend, aus der jeweiligen Vorliebe, aus den jeweiligen Interessen heraus die Arbeit begründet, wohlweislich, dass sie sich da eine christliche Tradition der Fürsorgearbeit stellten. Und wenn ich sie heute beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ich bin sehr dankbar um Marie Nathusius und Johanne von Nathusius, weil sie zwei Frauen waren, die trotz ihrer christlichen Nächstenliebe, Mildtätigkeit, den sozialen Werten, die sie begründet haben, immer auch eigenständige Persönlichkeiten blieben, die unheimlich weit interessiert waren. Also Marie, die nicht nur malte und viele Gedichte, Novellen und Geschichten schrieb, die bis nach Amerika veröffentlicht wurden, sondern eben auch komponierte, und Johanne von Nathusius, die sogar in Berlin eine Künstlerausbildung hatte, die eben sehr viel malte und zeichnete, bis hin zu ganzen Kapellen und Bildbänden, und darüber hinaus trotzdem beide Frauen sehr stark dafür sorgten, dass sie ihren, heute würde man sagen, in einer ausgeglichenen Work-Life-Balance, ihren Hobbys oder Talenten nachgingen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite es eben schafften, politisch, strategisch und finanziell nicht nur Aufmerksamkeit zu gewinnen für den Bereich dieser Arbeit, sondern auch die Gelder zusammenzutreiben und im übertragenen Sinne auch wirklich den Laden geschmissen haben. Weil Philipp nicht der, ich will nicht sagen der beste Haushalter war, aber sein Interesse nämlich für die Literatur sehr viel größer war als die klassischen Vorstehertätigkeiten. Deshalb kann man sagen, dass beiden Frauen wirklich zu verdanken ist in ihren jeweiligen unterschiedlichen Begabungen, dass dieses Werk damals so erfolgreich begann unter den jeweiligen Hürden und dass wir es bis heute noch fort und weiter tragen und weiterführen durften.
Was letztendlich zu diesem lebendigen Frauenort?
Was zu diesem lebendigen Frauenort führt, und ich bin auch sehr dankbar, dass wir immer noch ihre Gräber hier haben oder auch von Johanne Nathusius das Bild, das gezeichnete Krippenbild in der Lindenhofskirche. Lebendige Orte, weil sich eben von ihrem eigenen Erbe so viel wiederfindet. Es findet sich, Philipp und Marie waren vor ihrer eigentlichen Begründung hier in Neinstedt, als sie noch in Altheidensleben wohnten. Philipp hatte ja die ganzen Industrialisierungsgebäude des Vaters übernommen. Waren sie in Europa unterwegs auf ihren Hochzeitsreisen und hatten für ein halbes Jahr und haben dort eben schon andere große Armenhäuser und Behinderteneinrichtungen besucht, haben sich da inspirieren lassen. Johanne Nathusius von Nathusius hat sie auf einer der Reisen begleitet. Sie waren also immer schon daran interessiert zu verstehen, was passiert in der Welt, welchen Blick haben andere auf soziale Missstellungen in der Gesellschaft, und haben das übertragen können. Das vereint uns auch heute noch. Auch wir haben einen nationalen und internationalen Austausch zu den Themen, die uns hier umtreiben in Neinstedt. Und wir haben eben die künstlerische Ebene, zum Beispiel das Malen bei Johanne Nathusius, weitergeführt, indem wir heute noch eine Gruppe von Menschen mit Behinderung haben, die zwei unterschiedliche Malkreise haben und die Bilder auch verkaufen, um die Arbeit zu unterstützen. Wir haben Theaterprojekte, womit wir uns dann, oder was uns dann mit Marie Nathusius verbindet, die ja selbst kleine Theaterstücke für ihre Gruppen und Häuser geschrieben hat. Das ist lebendig geblieben. Lebendig geblieben ist das Liedgut, was dort überlassen wurde. Marie Nathusius hatte ja über Philipp und die Familie einen Kontakt auch zu Hoffmann von Fallersleben. Da sind wir ja immer noch am Gucken. Ungefähr 40 Liedgüter wurden von ihr komponiert und oder beigesteuert in der Kombination mit Hoffmann von Fallersleben. Lebendige Frauenorte auch, weil viele der Gebäude, die Johanne Nathusius dann in Thale begründet hat, also Außenfrauenorte, durch ihre Malerei dann auch verziert wurden, worüber dann auch wieder ihre christliche Frömmigkeit geprägt wurde, die immer noch bezeichnet und immer noch lebendig ist, was ja ein Wunder ist nach 40 Jahren DDR. Von daher lebendig, weil uns ihre Werke visuell noch umgeben, wie zum Beispiel in der Lindenhofskirche oder in unserer Friedhofskapelle, und oder aber ihre Bücher und ihre Nachlässe, die wir hier auch auf dem Tisch liegen haben, die immer noch genutzt werden für Fortbildungen, damit wir immer noch über ihr Erbe und über ihre Motivation sprechen können. Um auch diese Namen neben den großen Diakonie-Vätern und Müttern eben nicht vergessen zu lassen.
Das war ein Punkt. Einmal aufgrund des Inhalts, aber auch mit welcher Empathie Sie als Frau von heute sozusagen über die Frauen sprechen. Was mich dabei beschäftigt hat, als ich mich ein bisschen in das Thema habe versucht einzulesen, dass ich sage, ja, man kann eine gute Idee haben. Es ist immer sehr hilfreich, sich umzuschauen, wer so eine Idee auch schon erfolgreich umgesetzt hat, weil es natürlich einfacher ist, wenn man nicht alles neu erfinden muss, aber vor allen Dingen eben auch dann Frau der Tat zu sein. Also wenn ich es richtig gelesen habe, hat ja Johanne sich auch um die finanziellen Belange gekümmert, auch das schnöde Buchhalterische, was ja aber auch gemacht werden muss. Und man sagen kann, wenn man ein gutes Projekt, was Menschen helfen soll, anstößt und es geht dann aber zugrunde, weil die Buchhaltung nicht stimmt, ist halt einfach schade. Und wenn das dann funktioniert, glaube ich, das ist etwas, oder vielleicht auch, weil ich von Haus aus ökologisch vorbelastet bin, etwas, was mich dann auch mal besonders berührt, weil ich sage, das ist nun etwas, ich weiß nicht, woher sie es, weiß man, woher sie es gelernt hat?
Sie hat es dann vor allem in der Zusammenarbeit mit ihrem Bruder Martin von Artusius dann auch mitbekommen. Das war spannend, Frauen wie Marie und auch Johanne waren sehr innovativ. Und ich glaube, was sie ausgezeichnet hat und was uns auch heute nicht schaden kann im Blick, ist, dass sie vor allen Dingen erstmal das getan haben, was ihnen vor die Füße gefallen ist. Dass sie das, was sie gesehen haben oder das, was sie umgeben haben, aufmerksam wahrgenommen haben. Darüber wurde das Werk auch gegründet, denn sie haben diese Arbeit ja nicht erst in Neinstedt begonnen, sondern schon in Kaltensleben. Wir befinden uns ja in der Zeit Mitte 18. Jahrhundert, die Industrialisierung ist vorangeschritten. Wir kennen alle die Themen, die darum sind. Viele Kinder und wir würden heute Jugendliche sagen, junge Menschen, haben sich auf die Wege gemacht in Fabriken, waren dort ohne Eltern unterwegs, ohne Fürsorge, ohne Bildung, ohne Nahrung und Co. Sodass Marie Artusius dort einen Mittagstisch aufgemacht hat für die Kinder der Eltern, die in den Fabriken gearbeitet hatten und unbeaufsichtigt waren. Also man hat erstmal was getan. Man hat eine Not gesehen, das schrieb sie auch immer wieder, hat sich überlegt, was fehlt ihnen. Na, zuallererst denkt man nicht an die Liebe, sondern wir denken an das Essen. Denn wenn der Magen voll ist, dann kann der Kopf klar denken und dann blüht das Herz wieder auf. Hat also erstmal nur einen Mittagstisch angeboten und hat in ihrer eigenen Küche gekocht und hat dann irgendwann geschaut, wo kriege ich jetzt Geld dafür her. Ähnlich Johanne Artusius, als dann Philipp und Marie hier nach Neinstedt gingen, weil sie diesen Hof hier gekauft hatten, hatte sie dann die Arbeit von Marie in Altheidensleben übernommen und hatte eine Mädchennähschule. Damals war ja auch die Arbeit noch Geschlechter getrennt, durchaus die Arbeit und die Unterbringung. Und sieht dann auf einmal ein Mädchen, was vermeintlich eine geistige Behinderung hat. Was zwar gerne näht, aber verschiedene Schwierigkeiten hat in der Umsetzung. Und sie sieht das eine Mädchen und überlegt sich jetzt nicht, was könnte ich da für ein großes pädagogisches Konzept machen, sondern was ist hier das Problem, wie kann ich helfen? Sie schreibt Philipp, Philipp schreibt dann nach Neuendettels auch zu Julius Disselhoff, der eine Schrift verfasst hat. Er schickt ihr die Schrift und sie überlegt sich, hier gibt es eine pädagogische Idee, ich schicke das Kind los, betreibe die Schule weiter, die Mädchen-Nähschule, und das Thema lässt sie nicht los. Und sie heuert ihren Bruder an, der damals Stadtrat in Quedlinburg war, und sagt, hilf mir mal. Hier gibt es also Menschen mit Behinderung, die wir im Alltag nicht sehen. Wir kennen das noch von anderen Religionen, dass Menschen mit Behinderung ja versteckt wurden, weil man immer wieder dachte, es wäre eine Strafe Gottes und die Strafe Gottes fällt auf mich, wenn ich denjenigen sehe oder berühre. Hat also Martin von Artusius in die Spur geschickt und er hat eine Zählung ergeben und auf einmal ergeben sich, wow, es gibt 350 Menschen mit Behinderung, die hier irgendwo versteckt werden. Im Hühnerstall, im Kohlekeller oder im Kartoffelkeller und fängt erstmal an und sagt sich, für diese Menschen müssen wir was machen, wenn wir nicht nur zu Gott beten und an seine Liebe glauben, sondern wir müssen sie auch weitergeben, christliche Nächstenliebe, und beginnt das und fängt dann an, natürlich auch über ihre Position und über ihre Funktion und die Freude, die sie hat, dann das Geld zusammenzusuchen und dafür zu sorgen, dass das Geld immer wieder reinkommt und weiterläuft. Man muss dazu sagen, dass Johanne Artusius dann irgendwann auch einen Vorsteher bzw. einen Hauswirtschaftsvorsteher mit angestellt hat, weil sie nicht die ganze Zeit hier war. Sie war auch kränklich, sie ist auch gereist, sie hat auch Malaufträge, das kam noch dazu. Sie war sowas wie Büromutter und hat dann aber sehr schnell ein sehr gut funktionierendes Organigramm eingeführt. Mit guten Hierarchien, die dann alles im Blick haben, wobei sie eben oben drüber das auch mitverwaltete und das Werk auch vorangetrieben hat. Ähnlich wie Marie, da würde man auch sagen, Philipp war derjenige, der sich dann um Veröffentlichungen kümmerte, der sich ein bisschen um Gelder kümmerte, aber eben auch seinen eigenen Hobbys noch weiter nachging. Und Marie war dann diejenige, die dann als Hausmutter für die 40 Kinder, neben ihren eigenen 4 Kindern, in den ersten 7 Jahren, bevor sie viel zu früh starb, im Alter von 40, 2 Tage vor Weihnachten, dann eben dafür sorgte, dass erstmal die Kinder, die dann gebracht wurden, erstmal irgendwie untergebracht werden. Wir machen erstmal das, was direkt vor der Nase liegt und kümmern uns dann im Anschluss darum, auch mit dem richtigen Gottvertrauen, erstmal anfangen und dann wird der Herr, in Klammern wir alle, das Seinige dazu geben, dass das Werk aufblüht und weitergeht. Und dem ist bis heute so, das ist immer wieder auch erstaunlich, aus der christlichen Motivation heraus und mit dem nötigen Gottvertrauen finden sich Wege, jederzeit, allezeit. Und das ist das Starke bei den beiden. Und da muss ich gestehen, als Frau bin ich dann natürlich unwesentlich voreingenommen, aber da sind sie wirklich starke Frauen. Da verblassen die Männer, die dann alle so auftauchen, so ein bisschen. Ich weiß, das ist nicht nett zu sagen, aber was war, es muss wahr bleiben.
Das ist ja durchaus nicht das erste Mal, aber das der einzige Fall, wo es sozusagen so ein Frauengeschichtsprojekt ja eben gerade der Anlass war, sozusagen, weil es gibt die Frauenorte, weil die Männernamen in der Regel überliefert sind. Ich habe auch gelesen, dass Johanne ja wohl auch erst in den Vorstand ihrer eigenen Stiftung gekommen ist, nachdem ihr Bruder verstorben ist und sozusagen dieser Platz frei wurde, dass das natürlich nach außen hin immer anders dargestellt wurde.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz hat sie das nicht daran gehindert, es zu tun.
Und immer wieder auch vehement dran zu bleiben und die Gelder aufzutreiben und oder ihre Brüder, die ja dann in den jeweiligen Funktionen waren, immer wieder anzumahnen, immer wieder nachzugehen, immer wieder auch nachzuhaken und das Werk selbst voranzutreiben. Ja. Das ist schon stark bei beiden.
Respekt, ja.
Trotz einer sehr ausgeglichenen Work-Life-Balance. Also wenn man das so liest, in dem Alltag Marie von Natusius, Marie Natusius, sehen Sie, mir passiert der gleiche Fehler, hatte ja schon in frühen Jahren angefangen, kleine Gedichte, Novellen und Geschichten zu schreiben und konnte das auch immer weiterführen bis zu ihrem Tod. Da ist Philipp als Ehemann wieder sehr stark, der ihr dann zwischendurch sogar ein eigenes Haus schenkt in unserem Park, damit sie die Zeit hat, da auch nochmal ein wenig zu schreiben und da auch künstlerisch tätig zu bleiben. Das ist irgendwie auch ganz lustig, weil Philipp das selbst, was ich sehr schön finde, auch würdigen kann. Er schreibt an einem Freund, und ich würde es gerne einfach mal zitieren, auch in der Sprache der Zeit, anmerkend und anerkennend, weil er selbst da, glaube ich, eine Schwäche für sich gesehen hat. Und jetzt im Nachhinein können wir auch sehen, aus historischen Quellen, da gab es wirklich auch eine Schwäche, dieses alles versorgen zu können. Er schrieb mal: Wenn ich, wie meine Frau, könnte mitten aus dem Wirtschaften sich eine halbe Stunde hinsetzen und Novellen schreiben und dann Kinder warten und dann ein Lied komponieren und dann flicken und dann zuschneiden und einmachen und dann malen, alles in einem Vormittag, dann könnte ich wohl weiterkommen. Ich bin aber schwerfälliger in meinen Bewegungen, wenn ich nicht sicher weiß, jetzt hast du 2-3 Wochen Muße, so kann ich gar nicht anfangen. Und das ist spannend, weil Philipp hatte ja auch, bevor er Marie kennengelernt hatte, durchaus geschrieben. Ihm war es immer schon zuwider eigentlich, diese Gutsarbeit zu übernehmen. Er hat es dann wieder seinen Willen gemacht. Er war ja lange studieren in Berlin auch und war eigentlich eher in der literarischen Ebene unterwegs. Und mit seiner Frau an der Seite, also er war durchaus begeistert von Daniel Falk und von Johannes Falk und den ganzen pädagogischen Strömungen, da hat er auch schon ein Auge hin. Aber er selbst wusste für sich, er kann das nicht umsetzen, weil er eigentlich seine Interessen woanders liegen. Man würde sagen, hier bei uns in dem Bücherturm auf dem Lindhof, den er auch gebaut hat, mit seinen Büchern. Und Marie Natusius, das finde ich so erstaunlich, ist da so vielgestaltig unterwegs. Sie hat die christliche Prägung durch das Elternhaus, weiß sich um ihre christliche Verpflichtung in dieser Welt, schafft es, einen Schöngeist zu entwickeln, den auch zu leben, bis hin zu den wunderschönen Veröffentlichungen ihrer unterschiedlichen Novellen und Gedichte und zu komponieren und selbst zu singen, Theaterstücke zu schreiben. Und trotzdem, gleichwohl, sieht sie die Not, die sie umgibt, und es war einer ihrer größten Träume, die sie dann auch später nochmal entwickelt, um dann zu sagen, ich möchte auch tätig sein, denn wir können nicht nur über die Nächstenliebe denken und beten, sondern es gilt es in der Tat umzusetzen, und das schafft sie. Jetzt kann man überlegen, der frühe Tod, also mit 40 Jahren dann, ist sicherlich auch der Erschöpfung geschuldet, der Vielfalt der Erschöpfung, wenn man liest, wie es hier dann auch im Leinstedt so losging, das war schon nicht von ungefähr. Und doch muss sie zumindest schreiben, dass andere dann von einer Fröhlichkeit umtrieben gewesen sein, die sie auch getragen hat bis zum Tod. Nicht von ungefähr, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, gibt es ein Buch, ein Lied im Gesangbuch, was ihr zu Ehren gedichtet wurde. Es steht unter der Rubrik der Jahreswende und unter der Nummer 63, wer es einmal sehen möchte. Und zwar hat es geschrieben Eleonore von Reuss unter dem Titel »Das Jahr geht still zu Ende« und sei auch still mein Herz. Also es gab da schon einen großen Kummer und ein Bewusstsein auch bei dem Umfeld, dass es Marie eigentlich das Herz und die Triebkraft dieser Arbeit ist. Und dass Philipp, das merkt man dann auch in den Beschreibungen später, danach eigentlich auch sehr abgefallen ist in seinem Schwung und Elan. Also er war der Vorsteher auf dem Papier, aber die eigentliche Arbeit haben dann andere ausgeführt. Und bei Johanne von Nathusius muss man ganz klar sagen, da hat es etwas mit der Gesetzgebung zu tun. Also eine Frau zu der Zeit hatte im wahrsten Sinne des Wortes vor der Welt und vor Gott nichts zu sagen. Und deshalb gab es dann eben diese Dazwischensteller, dass sie eben Martin von Nathusius anheuerte, zu sagen, bitte lass die Volkszählung initiieren, bitte kaufe du das Grundstück am Elisabethstift, weil sie selbst nicht dazu in der Lage war. Beziehungsweise vor dem Gesetz nicht durfte.
Das ist ein gutes Stichwort dahingehend, dass ich gerne Andreas Damm auch noch fragen wollte, was ist denn jetzt eigentlich hier vor Ort zu sehen? Wir reden immer von einem Frauenort, weil er sich Frauen widmet, aber wir immer sagen, wir machen das an den authentischen Orten fest. Und wir sitzen ja gerade hier an solch einem authentischen Ort, wie Sie vorhin bei der Begrüßung schon gesagt haben. Was kann man denn jetzt, wenn man diese Worte von Frau Geitsch im Ohr sozusagen hat, sich dann aber auch noch anschauen dazu, was hier in Leinstedt zu sehen ist?
Also man kann sich hier in Leinstedt ansehen, was das also praktisch daraus entstanden ist. Was daraus entstanden ist, dass diese beiden Frauen hier in Leinstedt als Gründungsort ihrer Stiftungen auserwählt haben, denn Leinstedt ist natürlich weiter gewachsen. Es gibt noch historische Gebäude, zum Beispiel, wo wir jetzt hier auch gerade sitzen, das ist also der Lindenhof, was ja Frau Geitsch vorhin schon gesagt hat, also der Hof, der von Marie und Philipp von Nathusius 1850 erworben wurde, der ist natürlich immer noch da. Er ist auch, man kann ihn begehen, man kann ihn sehen, man kann ihn begehen. Man könnte theoretisch auch hier nächtigen. Das damalige Haus der Familie, unser Gästehaus, war, zukünftig auch wieder sein wird. Im Augenblick ist es so, dass wir Baumaßnahmen im Bereich der Stiftung haben. Das kann man hier sehen. Man kann hier mit Menschen in Kontakt kommen. Neben den bäulichen Dingen kann man eben auch die Arbeit sehen. Man kann hier auf dem gesamten Stiftungsgelände, was ungefähr die Hälfte des Dorfes Leinstedt ausmacht, kann man Gebäude sehen und man kann Menschen sehen. Man kann Teilhabe sehen, um das nochmal so zu sagen. Das heißt also, die Menschen, die hier leben und arbeiten, erfahren Teilhabe. Und das ist, glaube ich, das, es ging ja vorhin um einen lebendigen Ort, was diesen Ort eben auch so lebendig macht. Also es ist kein Museum, wobei es eben, wie schon gesagt, auch alte Gebäude gibt. Die Lindenhofskirche, die gegründet wurde, als praktisch die Gemeinde immer größer wurde, um den Lindenhof, um die Zöglinge, um die Arbeit mit den Menschen mit Behinderung. Die Gebäude kann man natürlich immer noch alle sehen, aber man kann eben auch die Teilhabe sehen. Das ist also das Besondere.
Ja. Und wir versuchen schon auch zu sagen, dass wir manche historische Gebäude auch die Außenfassade einerseits belassen und uns immer wieder vergegenwärtigen, dass es Orte sind, an denen die Gründer gewandelt sind. Also wir sitzen jetzt gerade im Gästehaus auf der Rückseite des Lindenhofs und schauen auf ein Turmzimmer, was Sie dort auch sehen, mit einer Taube drüber. Das Zimmer, wo die Taube eingelassen ist, war zum Beispiel das Schlafgemach von Johanne Nathusius, immer dann, wenn sie hier auf dem Hof weilte. Und eine Etage höher, auf der anderen Seite zur Straße raus, war eben das Schlafzimmer von Marie Nathusius, die eben auf den wunderschönen Schweizer Park, heute nennen wir ihn Brüderpark, schaute und damit eben auch auf das Schweizer Haus, zu dem sie wandeln konnte, was heute ein Wohngebäude ist, zur Miete freigegeben, in dem sie dann eben ihre Werke schrieb. Wir haben das Brüderhaus, früher hieß es das Knabenrettungsbrüderhaus, was sich direkt hier auch auf dem Hof begibt steht. In dem früher eben die Zöglinge drin wohnten. Wir würden heute sagen, die Zielgruppe von Sophia Eichmann hätte früher damit dazu gehört. Die wohnt jetzt eben heute im Bodeschwinghaus oben auf dem Berg. Bodeschwing, ein Gründungsvater der Diakonie. Was aber eben immer noch im Brüderhaus ist, neben der Aufnahme von den Knaben als Knabenrettungshaus, war es eben auch ein Brüderhaus. Die diakonische Gemeinschaft, / die Diakone sind immer noch da. Was wir auch sehen können und schön eingebunden ist, sind zum Beispiel die Gemälde von Johanne Nathusius. Wir haben ein Gemälde in der Kirche, in der Lindenhofskirche, eine Krippenszene, die wunderschön ist und die ich Ihnen einfach hier auch mal vorlege. Was wir da sehen, ist das Kind Jesu in einer wunderschönen Krippe, umrandet von vielen, vielen Blumen, unter anderem Lilien und Rosen und Ehren und Iris. Weil Johanne Nathusius als Künstlerin einen ganzen Bildband hatte, wo sie zu bestimmten Themen alle Blumen versammelt hat. Zum Beispiel zu dem Kreuzbild, was Sie dann hier sehen, hat sie alle Blumen, die mit Kreuz beginnen oder enden, zusammengefügt zu diesem Bild und hat es geschafft, dass die Bilder, die sie uns hinterlassen hat, wie zum Beispiel das in der Dimmelskirche, christliches Leben immer in die jeweilige Zeit und in die jeweilige Menschheit hineingestellt hat, also in eine gewisse Volksfrömmigkeit, um unsere Menschen mit Behinderung auch den christlichen Glauben schmackhaft und nahrhaft und an ihre eigenen Realität ranzuführen. Sodass man dann bei der Krippe zum Beispiel sieht, da gibt es nicht nur die drei Weisen, die in dem Fall auf einem Kamel einherkommen, sondern auch ein Jäger und ein Blumenmädchen, weil das das Leben der Zeit ausgemacht hatte. Oder auf unserer Friedhofskapelle, wir haben ja eine eigene Kirche, die innerhalb eines Jahres gebaut wurde, was damals 1870 sehr besonders und sehr schnell ging, zu Ehren von Marie Nathusius, haben wir dazu auch eine Friedhofskapelle. Und die Enkelin von Marie Nathusius hat in der Friedhofskapelle ein wunderschönes Auferstehungsbild gemalt, auch wieder in die Landschaft des Harz hineinversetzt, wo wir auf der einen Seite Menschen, Mitarbeitende und Menschen mit Behinderung sehen. Wir können die Mitarbeitenden auch noch benennen, das sind Diakonissen dabei und andere, und einzelne Patientinnen, die auch damals schon weltweit hierher geschickt wurden, die eben durch die karge und sehr schroffe damalige Harzlandschaft laufen, die dann über dem Quedlinburger der Stiftskirche und dem Lamm Gottes auf der anderen Seite durch einen wunderschönen Paradiesgarten laufen. Und was eben sehr besonders ist und sehr schön, auch an Johanne, da war sie sehr innovativ. Wenn wir jetzt immer über Erlösung oder über das ewige Leben sprechen, dann sagen wir oftmals vielleicht eher flapsig, dann ist man von all seinen körperlichen Gebrechen erlöst. Und Johanne Nathusius, beziehungsweise dann die Großnichte, hat es umgewandelt, indem sie gesagt hat, die dann zum ewigen Leben Auferstandenen tragen zwar ein weißes Kleid, ein weißes Gewand, aber sie haben noch ihre Behinderung. So ein schönes pädagogisches Mittel, um zu sagen, du mit deiner besonderen körperlichen Ausstattung bist gut so, wie du bist, und du bist vor dem Herrn auch gut so. Und vielleicht hat er das sogar so gewollt, weil wir, die wir in Anführungsstrichen weniger behindert sind, gut davon und daran lernen dürfen. Und das, da umgeben sie uns oder auch mich, die ich Gottesdienste und Beerdigungen halte, nochmal ganz, ganz nah und ganz stark. Und es gibt nochmal für mich zumindest auch und auch für diejenigen, mit denen wir da zum Beispiel die Beerdigungen feiern oder das Krippenbild anschauen, nochmal einen ganz anderen Trost und so eine Zuversicht. So wie du bist, mit dem, was du bist, was du hast und oder vermeintlich nicht hast, bist du aber genauso hier gut und richtig und eingebettet. Und das ist etwas, was für mich Marie wie auch Johanne ganz allgegenwärtig sein lassen. Jeden Tag aufs Neue. Weil sie eben sichtbar sind. Auch neben dem Grab, auf das wir schauen, von Philipp und Marie, ist das was, wo ich dann immer wieder denke, dass es wirklich auch Gnade, dass aus diesen sehr schwachen Anfängen, wenn man das vergleicht mit Bethel oder mit Neudettelsau oder Wittekenshof, wo es ja Pfarrer waren und wo es kirchliche Einrichtungen waren, waren es ja hier freie Industrielle, die aus der christlichen Nächstenliebe heraus so ein Werk begonnen haben. Dass das so gefruchtet hat und dass es jetzt die Ausmaße hat, wenn man sich das überlegt, wir haben mit 40 Kindern angefangen und dann kamen ungefähr 200 Menschen mit Behinderung und heute sind wir und zwischendurch mal ungefähr 200 Mitarbeiter. Und heute in 2023 sind wir 1200 Mitarbeiter und versorgen ungefähr 8000 Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Also wie damals auch schon. Das ist doch wirklich über die ganzen historischen Zerwürfnisse, die man auch hatte und Ereignisse, ist das wirklich Wunder und Gnade, wenn man dieses altdeutsche Wort noch nehmen möchte. Aber ich würde es gerne nehmen wollen. Und das darf, finde ich, auch mit Stolz erfüllen, dass Johanna wie auch Marie da so lebendig sind. Und dann kann man zwar nach Jerusalem fahren und da auf historischen Jesusspuren wandeln, man kann aber auch nach Leinstedt kommen und hier auf die historischen Gründerspuren wandeln.
Man kann hier auf historischen Spuren wandeln. Jeder ist natürlich gerne eingeladen. Wir sind jetzt kein Museum, wir sind ein offener Ort. Das heißt, jeder kann durch Leinstedt laufen, wie er möchte, wenn er nähere Informationen haben möchte oder vielleicht eine spezielle Führung, dann kann er sich auch bei uns melden. Er könnte auf unsere Homepage gucken, da gibt es auch ein Anmeldeformular, wenn man jetzt zum Beispiel als Besuchergruppe nach Leinstedt kommen möchte, das ist durchaus möglich. Wir haben ja vorhin auch schon von der Teilhabe gesprochen, also wir wollen ja auch immer ein Stückchen weiter werden und vielleicht auch mal wirklich inklusiv oder ein inklusiver Ort werden und deswegen sind wir auch gerade dabei, gerade was die Geschichte und die Stiftung angeht, dass wir einen Ortsführer in leichter Sprache entwickeln. Also wir haben hier ein Fachzentrum für leichte Sprache, wo Kolleginnen und Kollegen übersetzen, also von schwere Sprache in leichte Sprache. Weil wir gerade Neinschild und den Ort im Gespräch hatten, sind wir dabei, einen inklusiven Ortsführer zu entwickeln, der dann eben auch mit Bildern und mit Piktogrammen auf die Orte hinweist, auch auf die Orte, wo Frau Geitsch vorhin angesprochen hat. Und da erhoffen wir uns natürlich, dass wir einen Schritt auf eines barrierefreien Tourismus hier in der Harzregion entwickeln können. Das machen wir schon mit dem Marienhof. Es war ja auch schon mal vorhin Thema, dass es den Marienhof gibt, das ist also der Bauernhof mit einer ökologischen Landwirtschaft. Und auf dem Marienhof betreiben wir Teilhabe, nämlich indem wir Arbeitsplätze bieten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir haben einen Bauernhof mit ca. 1200 Hühnern und 40 Rindern, die ja versorgt und verpflegt werden müssen. Dann haben wir einen Hofladen, wo also die Produkte verkauft werden. Dann haben wir ein Café mit einer eigenen Bäckerei. Also da sind mehrere, sind acht Bäcker, habe ich jetzt auch erst erfahren, die dort täglich ab 5 Uhr morgens arbeiten. Und in dem Café werden dann die Produkte verkauft. Wir haben eine Landwirtschaft, also neben den Kühen wird auch noch Gemüseanbau getätigt und Menschen sind auch in der Landschaftspflege dort unterwegs.
Ich finde, wir sind deshalb auch immer noch und immer wieder aufs Neue was Interessantes, weil uns das zwischendurch, glaube ich, mal verloren gegangen ist in allen politischen Bestimmungen. Wir sind immer noch eine inklusive Einrichtung in einem inklusiven Dorf. Denn Sophia und ich sind Nachbarn. Du wohnst im Bodeschwinghaus, ich wohne im Haus Bruckberg als Mitarbeiterin, du als Beschäftigte. Wir wohnen auf demselben Gelände, wir arbeiten in derselben Stiftung. Wir begegnen uns in der Freizeit, manchmal meckere ich auch, wenn ihr zu laut eure Bluetooth-Box anmacht und ich lieber Klassik hören würde und ihr euren Rap. Also da sind wir schon immer wieder aufs Neue inklusiv und das ist auch das Starke, so wie Hanne von Natysis dafür sorgen wollte, dass Menschen mit Behinderung nicht nur die Strafe Gottes sind, sondern sichtbarer Teil seiner Schöpfung sind und deshalb sichtbar auch vor Ort hier sein dürfen. So ist das heute immer noch der Fall. Es gibt, wie ich finde, ein schönes Zusammensein und ein schönes Zusammenspiel zwischen uns, die wir hier alle an einem Ort leben, auch mit der jeweiligen Assistenz in unserem Dorfladen, in dem Niedrigpreisladen. Wenn man sich dort begegnet in der Freizeit und jemand mal lieber ein Überraschungsei mehr kaufen will und den Euro nicht einstecken hat, dann bezahle ich ihn mit und weiß, ich kriege ihn am nächsten Tag wieder, weil inklusiv heißt auch Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit. Und das ist hier schon. Also jeder, der nach Neinstedt kommt, wird ein buntes Dorfleben und ein buntes Stiftungsleben sehen, weil eben jeder und alles zu Fuß, auf Rädern, zu jeder Zeit und immer und jeder so freizügig angesprochen wird, dass man sagen kann, das ist ein buntes, schönes Zusammenspiel. Deshalb sind wir schon mehr als inklusiv, weil es eben im Gegensatz zu anderen Einrichtungen nie irgendwelche Mauern oder Schranken oder Zäune gab. Mitarbeitende haben sich entschieden, hier in der Stiftung zu wohnen. Beschäftigte entscheiden sich, hier in der Stiftung zu wohnen. Das ist halt auch alles mehr oder weniger freiwillig. Und deshalb leben wir das, was uns da schon vorgelebt und vorgegeben wurde, wieder neu weiter unter neuen Rahmenbedingungen.
Also sehr lebendig.
Sehr lebendig.
Und sehr laut.
Sehr lebendig.
Das gehört dazu. Lassen Sie mich vielleicht als Abschlussfrage einmal die Runde geben. So eine hypothetische Frage. Was würden Ihrer Meinung nach wohl die Natusius-Frauen dazu sagen, wie sich ihre Gründungsarbeit jetzt weiterentwickelt hat, wenn Marie oder Johanna Natusius via Zeitreise hier im Lindenhof ankommt und sagen würden, wow, das Gebäude kenne ich in der einen Form, sieht ein bisschen anders aus, aber kann ich Sie zu so einem gedanklichen Experiment als Abschluss für diese Runde mal verleiten?
Wenn man überlegt, dass Marie nur 40 Jahre alt geworden ist und das Werk der Arbeit hier vor Ort, was wirklich erstaunlich war, nur 7 Jahre miterlebt hat. Und dann vor allen Dingen die Arbeit des Knabenrettungshauses, wo sie schon sehr bewegt war, ob des Elends der jungen Kinder und Jugendlichen, das sie hatten, und gleichzeitig ob der Entwicklung in dem Augenblick, wo sie in dem Familienverbund gelebt haben und die Liebe gespürt haben, die Hauseltern ausgestrahlt haben, wie sehr sie aufgeblüht sind. Glaube ich, dass Marie vor Freude in die Hände klatschen würde. Und ich denke einfach nur ein Loblied anstimmen, bei dem wir dann alle mittanzen. Das könnte ich mir bei Marie vorstellen. Und Johanna Natusius, die auch nur 57 geworden ist, also beide Frauen nicht sehr alt, was gleichzeitig wieder ein Geschenk ist bei Johanna von Natusius, weil sie ja doch krank war und sehr Migräne geplagt, auch in den letzten Jahren. denke ich, wäre es ein Erstaunen und ich würde es auch altmodisch sagen wollen, auch eine gewisse Dankbarkeit über die Vielfalt und die Bandbreite der Arbeit, denn das, denke ich, war damals so nicht zu sehen. Mhm. Und ich glaube, bei beiden wirklich auch die Größe der Arbeit. Also gerade Johanne von Natursus hatte ja dafür gesorgt, dass dann 5 oder 6 Außenstandorte schon mit dazu kamen, aber eben immer noch alles mit Frauen, sie hatte ja vor allem die Frauen im Blick, die, wir würden heute sagen, eine leichte geistige Behinderung hatten. Und wenn wir jetzt nochmal hineinschauen, gerade ab den 1900er Jahren, was dann nochmal in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung da aufkam an Schwerstpflege und Schwerstmehrfachbehinderung, ich denke, das wäre Erstaunen, Verwunderung und auch Dankbarkeit, ob der Möglichkeiten, die wir heute haben in der Versorgung, und nicht nur in der Versorgung, sondern auch in der Begleitung. Das, ich könnte mir vorstellen, dass beide sich freuen würden und auch beeindruckt werden. Also ich bin zumindest beeindruckt, wenn ich immer wieder über die Arbeit der Stiftung, über die Jahrhunderte nachdenke, erfasst mich, bin ich vor allen Dingen beeindruckt, ob der Mannigfaltigkeit.
Also ich weiß nicht, ob das Wort Stolz vielleicht so ein bisschen das Richtige ist, aber ich denke, Sie könnten ruhig auch mit Stolz auf sich zurückblicken, weil das, was entstanden ist, Frau Galtsch hat es ja vorhin schon gesagt, ist ja nun wirklich eine Größe hier in der Region. Wir sind der zweitgrößte Arbeitgeber im Landkreis Harz und sind eine der größten diakonischen Einrichtungen auch im Land mit den 1200 Mitarbeitenden, die wir haben und der Vielzahl an Menschen, die in verschiedenen Arten mit uns in Kontakt kommen. Wir sind ja mittlerweile auch unterwegs, indem wir Schulen betreiben. Wir betreiben eine evangelische Grundschule in Ilsenburg. Wir betreiben die Johannenschule, eine Förderschule für Kinder mit einer geistigen Behinderung hier in Neinstedt. Wir sind Träger von Kindergärten. Die Stiftung ist massiv gewachsen. Ich denke mal, das hätte man damals vielleicht auch nicht unbedingt so erwartet, dass es so geht. Und vor allem, wir sind uns in allem treu geblieben. Wir heißen ja nicht mehr Neinstedt Anstalten, wir heißen Evangelische Stiftung Neinstedt. Das heißt, das Evangelisch steht ganz vorne im Namen. Und das ist also, glaube ich, das, was sich die Gründer, Väter oder Mütter sich gewünscht hätten. Dass in einer Welt der Säkularisierung, wie sie hier voranschreitet, wir, Sie haben es ja vorhin am Anfang gesagt, wir sind ein diakonischer Sozialdienstleister, immer noch dem Evangelium verpflichtet sind.
Und das in einer Form, in der wir auch unterarterweise an Kirche mitarbeiten, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es auch beeindruckend ist, auch für die beiden damals. Und wenn wir uns überlegen, dass wir es schaffen in der Postsäkularisierung, in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt, ich könnte mir vorstellen, neben Dankbarkeit, Beeindruckung, neben Stolz, eben auch Verwunderung im negativen wie auch im positiven Sinne, ob der unterschiedlichen Ausgestaltung und trotzdem auf den Füßen des Herrn, würde ich jetzt mal altdeutsch sagen. Und das ist, denke ich, auch etwas, was wir mit großer Dankbarkeit auch sehen können, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja.
Wer biografisch noch tiefer eintauchen will, es gibt ja auch zu beiden biografische Artikel in dem Frauenlexikon zu der Frau in Sachsen-Anhalt. Die ganzen Hinweise, Literatur und so weiter, wie immer, natürlich danach im Blog nochmal als zum Nachlesen als Service. Ich nehme für mich mit zum einen, ja, wow, wie es vorhin gesagt wird, Sie können sagen, es ist cool, was hier geblieben ist. Es ist vielleicht nicht immer sichtbar, aber ich denke, der Erfolg, dass Menschen hierher kommen, hier arbeiten wollen, hier wohnen wollen, das ist etwas, was man spürt, auch wenn man sozusagen nur Tagesgast ist. Und das ist natürlich wie überall basiert, das vor allem eben auf den engagierten Menschen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Das bitte ich auch an Ihr gesamtes Team weiterzugeben. Also jetzt vielleicht nicht jedem von den 1200 Leuten einzeln, das dauert ein bisschen lang. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch, für diese Eindrücke, diese Einblicke, dieses Erweitern des Bildes über das, was eben unsere Frauenorte-Tafeln und Frauenorte-Informationen hinaus vermitteln können. Und wenn es nur den einen oder anderen der Zuhörenden neugierig gemacht hat, beim nächsten Harzbesuch auch hier vorbeizuschauen, also nicht nur im Tale und im Hexentanzplatz, sondern eben vielleicht auch mal in diesem inklusiven Dorf in Neinstedt, denke ich, haben wir auch ein kleines Stückchen beigetragen, dass ja, die Tradition und das Wirken von Johanna und Marie Natusius weiterlebt. Ganz, ganz herzlichen Dank an Nathalie Greitscher und Andreas Damm von der Evangelischen Stiftung Rheinstedt.
Gerne.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Vielen Dank.
Wir haben jetzt schon ganz, ganz viel zu den Frauenorten, zur Evangelischen Stiftung Rheinstedt gehört, zur Vergangenheit, zur Gegenwart. Und jetzt soll noch ein Fokus gelegt werden auf einen Bereich, den man hier jetzt vielleicht nicht in erster Linie sofort erwarten würde. Inklusion zu leben ist ja gar nicht immer so einfach, im Alltag ganz besonders, in unserer schnelllebigen Zeit. Sport spielt aber offensichtlich eine große Rolle. Und deswegen frage ich Andreas Damm, welche Angebote gibt es denn hier, Sport zu treiben? Und was ist zum Thema Sport denn noch so Besonderes anzukündigen?
Also Sport spielt wirklich eine große Rolle in der Stiftung. Wir haben viele, viele Menschen, die bei uns wohnen, aber auch die Arbeitsangebote in den Werkstätten nutzen, die gern Sport treiben. Das machen wir als Stiftung, aber wir machen das auch zusammen mit einem Partner. Wir haben nämlich den ortsansässigen Sportverein SV Germania Rheinstedt, mit dem wir schon sehr lange eng kooperieren, was auch bedeutet, dass auch Sportler und Sportlerinnen aus der Stiftung Mitglied bei Germania Rheinstedt sind. Das ist, glaube ich, in Sachsen-Anhalt auch nicht so häufig, vor allem nicht in der Größenordnung. Ich denke, wir werden so circa die Hälfte der Mitglieder des Sportvereins ausmachen. Ja, da gibt es Angebote, also was natürlich lange Zeit sehr hoch im Kurs stand, das war Fußball, wo wir auch eine gute Mannschaft haben, die organisiert unter den der Arbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Die gibt es also bundesweit. Jedes Jahr ein Fußballturnier ausspielt, wo wir auch 2019 Landesmeister geworden sind. Da durften wir dann nach Duisburg fahren und an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Genau, das ist ein Sport. Wir sind Mitglied bei Special Olympics Sachsen-Anhalt. Was bedeutet, Special Olympics ist ja die größte von Olympischen Komitee anerkannte Organisation für Menschen mit einer geistigen Behinderung, die jetzt auch einen Ableger in Sachsen-Anhalt hat. Und da sind wir schon seit einigen Jahren Mitglied. Dadurch sind jetzt auch Sportarten etabliert, wie zum Beispiel Leichtathletik und Tischtennis ist bei uns auch relativ beliebt. Und federführend, muss man ganz ehrlich sagen, federführend sind wir in einer Sportart, die auch wirklich hier in der Region bei uns sehr weit verbreitet ist, nämlich den Triathlon. Es gibt ja hier in der Nähe die Hölle von Kuh, das ist praktisch der Mitteldistanz-Triathlon, der in Ditfurth beginnt und dann über Thale nach Quedlinburg durchgeführt wird und in Quedlinburg auf dem Marktplatz endet. Und wir hatten jetzt drei Jahre in Folge, dass wir einen Triathlon, nämlich die Hölle Spezial, mit durchgeführt haben für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Mit dem Triathlon-Team waren wir dann auch dieses Jahr in Berlin bei den Nationalen Spielen, die Nationalen Spiele von Special Olympics in Berlin. Es sollte eine große Vorbereitung werden, eine große Vorbereitung auf die World Games, was also gleichbedeutend den Olympischen Spielen ist. Also die World Games von Special Olympics für Menschen mit einer geistigen Behinderung, die im Jahr 2023 auch in Berlin stattfinden. Wir wurden leider enttäuscht, dass wir trotz guter Leistungen unserer Sportler erfahren haben, dass also Triathlon kein Bestandteil der World Games sein wird. Wir sind da mit einem guten Team von 6 Sportlern nach Berlin gefahren, haben auch gute Platzierungen erreicht, aber dann kam die Entscheidung, dass Triathlon kein Bestandteil der World Games sein wird. Aber eine Sportlerin der Stiftung, nämlich Sophia Eichmann, hat sich trotzdem qualifiziert, weil wir neben dem Triathlon auch noch andere Sportwettkämpfe durchgeführt haben. Zum Beispiel die 4x400 Meter Staffel, wo unser Team ganz gut abgeschnitten hat. Und so konnten wir es erreichen, dass Sophia Eichmann uns in diesem Jahr, also im Jahr 2023, bei den World Games als Sportlerin vertreten wird. Was schon eine ganz besondere Anerkennung ist, muss man ganz ehrlich sagen. Weil die Sportler kommen ja aus der ganzen Welt und wir sind vertreten.
Ja, da bin ich natürlich besonders froh, dass ich eine so viel beschäftigte junge Frau, die ja hier als Beschäftigte auf dem Hofladen in Neinstedt agiert, als Sportlerin, aktive Sportlerin auch, dass sie die Zeit gefunden hat, uns auch für ein paar Fragen zur Verfügung zu stehen. Herzlichen Dank vorab dafür an Sophia Eichmann. Und zuerst möchte ich nicht versäumen, dir an dieser Stelle ganz herzlich dann nochmal zu gratulieren für diese Nominierung, für die Teilnahme in Berlin bei den World Games. Weil ich denke, allein das ist ja schon ein persönlicher Erfolg. Lieblingssportart hast du mir vorhin angegeben, Fahrradfahren. Ist das richtig? Radfahren, besser gesagt.
Ja.
Ja. Das machst du jeden Tag, weil du irgendwo hinfahren willst? Oder ist es ein reiner Sport? Setze dich dann aufs Rad?
Also wir fahren meistens nach Thal oder Quedlinburg. Nach Thal halt zum Friseur. Und nach Quedlinburg manchmal einfach nur so, um uns mit Freunden zu treffen.
Das heißt sozusagen, das alltägliche Training ist dann das, was dir hilft, zum Beispiel dann auch beim Sport, beim Triathlon, trifft dir auch an. Dann gehört auch was noch dazu beim Triathlon?
Laufen und Schwimmen.
Es hieß, ihr wart bei diesem Ausscheid in Berlin. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Also ich meine, das ist ja nochmal doch was anderes.
Also wir waren im Fitnessstudio in Thale mit einem von unseren Trainern. Und dann waren wir noch auf dem Fußballplatz in Thale, sind da unsere Runden gelaufen und dann ab und zu hier an der Werkstatt über Fahrrad gefahren. Oder uns, wenn wir Feierabend hatten oder so, sind wir dann mal mit dem Fahrrad nach Quedlinburg, Thale oder so gefahren.
Ja, und wer die Region, die Harzregion kennt, der weiß, dass das natürlich keine gerade ebene Fläche ist, sondern dass das rauf und runter geht und dass das auch tüchtig in die Beine geht. Wann seid ihr mit der Vorbereitung gestartet? Wie lange habt ihr dafür gebraucht?
Also, ich glaube, ein halbes Jahr.
Und da steht es sozusagen auch wieder bevor für den Sommer dann jetzt, oder?
Ja.
Für
die? Ja.
Also das Freizeitwerk, wo du ja auch mit trainierst.
Ja.
Es gibt an der Werkstatt für Menschen mit Behinderung ein Freizeitwerk von zwei Mitarbeitenden, Winfried Knorr und Stefan Hansen. Das sind die beiden Kollegen, die in der Stiftung ganz viele inklusive Sportangebote für alle Beschäftigten und Bewohnerinnen der Stiftung anbietet. Mit Beachvolleyball, Fußballtraining, mit Fitnessstudio. Und diese beiden Kollegen sind eben für euch verantwortlich. Das sind deine, wie du gesagt hast, Trainer, nicht wahr?
Ja, genau.
Die für euch jeweils individuell ein Sportprogramm und einen Trainingsplan ausgearbeitet haben. Und die beiden Kollegen fahren eben auch mit zu den ganzen Veranstaltungen. Und jetzt auch einen eigenen Sporttrainingsplatz, einen Sportparcours oben an der Werkstatt, sodass man nicht immer nur ans Fitnesscenter fahren muss, Fitnessstudio nach Thale, sondern dass man eben auch in diesem Fitnessparcours oben an der Werkstatt direkt schon Kraft- und Ausdauer- und Cardiotraining machen kann. Sodass die Kollegen Hansen und Knorr eben da für euch, ihr seid ja so um die 20 Leute, da wirklich individuelle Trainingspläne haben. Und dann eben auch immer schauen, ob Tandemtraining stattfinden kann. Also eben, wie Herr Damm schon gesagt hat, in Kombination mit den Sportlerinnen des SV Thale, SV Germania Neinstedt, sodass es dort eben auch ein Mentoring- oder Mentorenprogramm gibt, wo ihr zusammen euch durchprügelt. Und natürlich ist es viel cooler, mal zum Freundetreffen nach Quedlinburg zu radeln, die 8 Kilometer bzw. 16 Kilometer, als wenn es heißt, es ist eine trockene Trainingsstunde.
Ich würde vielleicht noch ganz gerne was sagen wollen, weil ich ja gerade vom Triathlon gesprochen habe. Ist jetzt so, dass also diese Veranstaltung Hölle von Kuh und der bisherige Triathlon Hölle Spezial mittlerweile so gewachsen sind, dass wir uns eben entschieden haben, um beiden Veranstaltungen noch ein Potenzial zu geben, um für sich weiter wachsen zu können, an getrennten Terminen also die Veranstaltungen durchführen. Und wir werden jetzt zukünftig immer am 1. Juli-Wochenende einen Triathlon machen. Und der wird dann Spezial-Triathlon Harz heißen. Also Spezial wegen Special, also theoretisch in der englischen Aussprache Special-Triathlon Harz wegen Special Olympics. Weil der Veranstalter der ganzen Sache ist Special Olympics Sachsen-Anhalt. Und wir sind aber der sportliche Ausrichter. Ja. In Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund und noch anderen Sportvereinen aus der Region. Es kommen auch aus anderen Bundesländern bisher schon, also schon Sportler, Sportlerinnen und Sportler. Aber genau, das ist so unser Plan. Genauer gesagt, der Sport ist natürlich das eine, aber wir betreiben im Rahmen dieses Triathlons auch ein Begegnungscamp. Das heißt, wir wollen eben, wo wir gerade bei Inklusion waren, eben auch Begegnungen fördern. Und das findet eben statt, indem wir an diesem Wochenende schon von Freitag bis Sonntag ein Camp anbieten. Das heißt, an unserer Werkstatt für behinderte Menschen ist eine große Wiese, die wird dann zum Zeltplatz umgebaut, wo man dann eben abends sitzen kann, sich unterhalten kann, am Lagerfeuer sich austauschen kann. Es wird ein Rahmenprogramm geboten, es wird Musik geben, es wird eine Disco geben, genau. Und hoffentlich auch nette Begegnungen.
Das ist, glaube ich, nicht nur dahingesagt, dass Sport tatsächlich verbindet. Ja? Dass man halt über den Sport dann ins Gespräch kommt, sich austauscht und dann erkennen lernt.
Ja, genau, ich hatte ja gerade erzählt, euer Team mit Stefan Hansen und Winfried Knorr trainiert euch ja auch so und gibt euch so ein bisschen die Strecken vor. Manchmal fahrt ihr die auch ab. Kannst du mir noch mal ganz kurz erzählen, damit ich mal so eine Größenvorstellung habe? Beim Triathlon heißt es, ihr fahrt Fahrrad und ihr lauft und ihr schwimmt.
Ja.
Ihr schwimmt in diesem riesengroßen Dittfurter See, der auch, glaube ich, ganz kalt ist, oder?
Es war angenehm mit den Thermoanzügen, die wir hatten. Wir haben ja so eine Anzüge, ja, durch Berlin kommen, und da war es eigentlich sehr angenehm in dem Wasser.
Und müsst ihr da um den ganzen See schwimmen oder wie weit schwimmt ihr?
Wir müssen 150 Meter schwimmen.
Und dann springst du aufs Fahrrad und wie geht es dann weiter, nur dass sich unsere Zuhörer das mal vorstellen können?
Von Dittfurt nach Quedlinburg.
Und das sind wie viele Kilometer?
7.
7 Kilometer, okay.
Und dann, wenn wir in Quedlinburg angekommen sind, an so einer Wiese.
Ich glaube, der heißt Claire's, ja. Eine große Festwiese.
Und da müssen wir dann von Claire's bis zum Rathaus 2,5 Kilometer laufen.
Und das Besondere ist eben wirklich, dass der Zieleinlauf mitten auf dem Marktplatz der Welterbestadt Quedlinburg ist, weil wir ja eben auch mit dem Sport zu den Menschen kommen wollen. Das heißt, man hätte es ja auch irgendwo an einem Sportplatz außerhalb machen können, aber nein, genau der Hintergrund ist, also dass der Einlauf ja mitten im Herzen der Stadt praktisch stattfindet.
Und damit natürlich auch eine Öffentlichkeit hat, die wir sonst so nicht haben würden, in der Form, dass wir sagen, Special Olympics, wie wir sie hier von der Stiftung aus verstehen und handhaben, ist für Menschen mit einer geistigen Behinderung und oder mit einer seelischen Behinderung und oder Doppeldiagnose. Also durchaus ein Anteil in der Gesellschaft, der nicht oft zum Tragen oder gesehen wird, weshalb wir uns freuen, dass Sophia nicht nur Sportrepräsentantin ist, sondern eben auch in dem Hofladen Marienhof eben auch als Mitarbeiterin im Service tätig ist, weil wir so natürlich dann auch immer wieder zeigen können, dass wir alle unsere unterschiedlichen Facetten, Talente und Begabungen haben und alle etwas beitragen können, wollen, sollen, dürfen. Und da natürlich die Barriere, mit den unterschiedlichen Gesellschaftsanteilen zu sprechen, einfach abgebaut wird. Weil die Freude über einen gemeinsamen Siegeinlauf oder Zieleinlauf ist bei allen gleich. Alle freuen sich auf der Welt gleich. Alle bestellen gleich ihren Kuchen und ihren Kaffee. Und darüber findet dann eben vor allen Dingen Begegnung statt. Und das ist das, was wir so stark finden bei Special Olympics, wie auch bei dem inklusiven System des gemeinsamen Lebens, gemeinsamen Feierns, aber vor allen Dingen auch gemeinsamen Sportmachens, gemeinsam Kultur betreiben auf den unterschiedlichen Facetten. Und ich glaube, der Job im Marienhofladen macht ja genauso viel Spaß wie der Sport, oder? Auch ja, wenn man manchmal früh aufstehen muss.
Ja, das ist aber nicht schlimm.
Ist nicht schlimm?
Nein.
Okay. Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt auf einmal so einen Sportanzug hat und Schuhe? Das hattet ihr ja vorher nicht. Das ist ja nochmal, glaube ich, richtig cool, oder?
Ja.
Das ist motiviert, glaube ich, denke ich.
Ja.
Nochmal zusätzlich. Ne? Und vor allem auch das von der Mannschaft her, glaube ich. Ne? Das ist etwas, was das Verbindende auch nochmal so bringt. Ne? Dass man da, muss man sich auch benehmen, ne? Wenn man dort wiedererkannt wird.
Ja, weil wir das in Berlin auch öfters hatten. Weil wir sind ja dann, wenn wir die Wettkämpfe hatten, sind wir dann immer danach mit der U-Bahn oder so gefahren und haben uns dann Berlin angeguckt und hatten dann halt immer noch die Trikots an. Und da mussten wir uns natürlich auch benehmen.
Öffentlichkeitsarbeit.
Ja. In Berlin.
Ne? In Berlin.
Da muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass wir, also gerade für die Unterstützung der Sportler, natürlich auch einen Sponsor gewinnen konnten, der uns praktisch unterstützt hat, der also dieses professionelle Equipment auch finanziert hat. Weil wir machen zwar als Stiftung vieles möglich, aber manche Dinge gelingen eben auch wirklich nur, wenn man Freunde und Unterstützer hat.
Eine ganz wunderbare Sache. Und dann bleibt uns für heute erstmal nur Daumen drücken, dass das mit dem Training alles klappt, dass es kein Verletzungspech zuschlägt. Das ist ja immer bei Sportlern auch ein Thema. Und wie gesagt, vor allen Dingen der Spaß nicht zu kurz kommt. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass es nicht nur dieser Erfolg als solcher, wo man wie auf das Treppchen kommt, sondern dass es auch Spaß macht und eben auch miteinander befördert. In dem Sinne, herzlichen Dank an dich, Sophia, dass du uns ein bisschen was erzählt hast. Und wie gesagt, toi, 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 dann für die, wie heißt das ganz offiziell? Die
World Games Special Olympics vom 17. bis zum 25. Juni 2023. Und wo wir bei dem lebendig sind und laut und feiern, also wir haben nämlich eine Tradition und das ist die Tradition des Jahresfestes. Das heißt, wir feiern jedes Jahr ein Jahresfest, was jetzt am Muttertag ist, also praktisch am zweiten Sonntag im Mai. Ja. Das ist also eine langjährige Tradition, die haben wir aufrechterhalten, wenn es ging. Das heißt, wir hatten letztes Jahr wieder ein Jahresfest, davor hatten wir leider 2 Jahre Zwangspause, weil uns da Corona in die Quere gekommen ist. Gerade weil wir im Jahr 2020 ja ein besonderes Fest feiern wollten, nämlich unser 170-jähriges Jubiläum. Ein schönes, großes Fest, wo man also wirklich auch Neinstedt erleben kann. Ja, also man kann Neinstedt tagtäglich erleben, aber man kann an diesem Fest kann man es besonders erleben, wo dann eben auch viele Angehörige hier sind, aber auch Gäste aus der näheren und weiteren Region. Und seit einigen Jahren ist es auch wurde mittlerweile schon zur Tradition geworden, dass wir den Freitag vor dem Jahresfest eine Open-Air-Veranstaltung machen. Bauen wir eine große Bühne auf und auf dieser Bühne findet dann ein Open-Air statt mit Musikgruppen, Rockgruppen, was auch jedes Jahr immer gut besucht ist. Also sowohl von den Menschen, die hier leben und arbeiten, aber eben auch von Gästen aus der näheren und fernen Region.
Und beides eben öffentlichkeitswirksam insofern, als dass wir sagen würden, bereits Martin von Nathusius, der Sohn von Philipp, der dann das Werk übernommen hat, als Philipp dieses Werk nicht mehr fortführte, hatte diese Jahresfeste schon begonnen, um alle anderen Partnereinrichtungen eben mit einzuladen und oder die Förderer der Arbeit und oder die Angehörigen und die Familien, um dann in dem Fall immer beginnend mit einem Gottesdienst unter Gottes Wort eben nicht nur zu danken, sondern auch zu feiern für das Werk mit gemeinsamen Essen und Theatervorführungen. Zu der damaligen Zeit fand direkt hier auf dem Lindenhof statt. Mittlerweile hat es Ausmaße angenommen, sodass es eben oben auf dem Osterberg stattfindet. Und da ist auch wieder schön, dass bei dem Jahresfest wie auch bei dem Open Air Rock Festival immer wieder auch der größte Fokus darauf gelegt wird, dass wir nicht nur KünstlerInnen einkaufen aus aller Welt, ohne oder mit weniger vermeintlicher Behinderung, sondern eben gerade auch bei dem Rockfestival Musikgruppen von Menschen mit Behinderung, zum Beispiel aus Bethel oder Magdeburg, mit anreisen, die dann eben sich auch wieder berechtigterweise gewürdigt und gesehen fühlen, wenn sie dann die Vorgruppen zu einer Gruppe wie Stefanie Hertel sind. Das ist dann schon nochmal besonders. Also da dann zu gucken, wir bedienen gerne unsere Kundinnen, Patientinnen, Klientinnen, BewohnerInnen in den Geschmäckern und in ihrem Wunsch von Musik und oder Unterhaltung und zeigen auch immer wieder auf, dass sie nicht nur Konsumenten sein müssen, brauchen sollen, dürfen, sondern auch Produzenten dessen. Und das nimmt mehr und mehr Fahrt auf. Und das ist wiederum wieder schön, immer wieder darauf auch zu achten, dass wir die Selbstwirksamkeit und die Selbstbestimmung immer wieder fördern und heraufholen. Das mag sich für andere große Einrichtungen als ganz selbstverständlich anhören, ist es aber nicht. Vor allen Dingen, weil wir auch eine Einrichtung sind, was wir Johanne Nathusius zu verdanken haben, die eben vor allen Dingen auch im Bereich der Schwerstpflege, der Schwerstmehrfachbehinderung immer noch tätig sind und unterwegs sind, was ja auch rückläufig ist. Und deshalb diese Feste nochmal ein besonderer Anlass sind, zusammenzukommen, die Feste auszugestalten und diesen Menschen den Raum in der Gesellschaft zu geben, der ihnen eigentlich zusteht und der ihnen gebührt. Da gibt es nicht so viele Räume, es gibt nicht so viele Veranstaltungen, die barrierearm, geschweige denn barrierefrei sind. Es gibt nicht so viele Veranstaltungen, die auf die jeweiligen Behinderungsformen auch Rücksicht nehmen. In Lautstärke, in Versorgung, also medikamentöser Versorgung und oder Essens- und Trinkenversorgung, in dem Surrounding, in dem Ausgestalten der Feste. Und deshalb ist das Jahresfest auch über die Jahre eine lebendige Verbindung und ein Fest, was wir aus Dankbarkeit feiern, aber eben auch, um die Arbeit publik zu machen und Menschen einzuladen, an dieser Arbeit teilzuhaben. Teilzuhaben, entweder über das Ehrenamt, über Spenden, herzlich willkommen zu Spenden in Zeit und oder Geld, und oder aber sich gewinnen zu lassen, eben für diesen Teil der Gesellschaft. der in einer Schnelllebigkeit und in einer Perfektionierungsgesellschaft ja doch auch untergeht.
Und deshalb zwar anders als damals zu Zeiten von Johanna und Marie Natusius, wo sie am Rande und unsichtbar waren, aber heutzutage eben auch oft noch
unsichtbar sind.
Unsichtbar sind.
Genau.
Nicht immer gewollt, aber umso wichtiger ist es, dass solche Ereignisse wie das Traditionsfest oder das Jahresfest, welche Traditionen auch da sind und dass es uns auch im Alltag gelebt wird.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.